auf dem Tramplatz zu Hannover. Herzlich willkommen zum Tag der Arbeit.
Mit aufgezählt worden wäre. Das ist leider nicht der Fall. Okay, soweit so. Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja wieder einen eiskalten Gegenwind gehabt, aber das sind wir als Gewerkschaften ja gewohnt in den heutigen Zeiten. Mein Name ist Klaus-Dieter Gleitz, ich arbeite für die Landesarmutskonferenz und wir sind die Gruppe Gnadenlos Gerecht. Das sind Menschen in prekären Lebensverhältnissen, die an jedem 1. Mai ein brennendes Thema zum Mittelpunkt machen, und das ist in diesem 1. Mai das Thema Wohnen. Wohnen ist ein Menschenrecht und dieses Menschenrecht wird leider immer mehr Menschen verweigert. In Hannover gibt es 4000 Wohnungslose und 500 Obdachlose, und ihr alle kennt jemanden, der auch Normalverdiener ist, der eine Wohnung sucht. Für den ist das eine Katastrophe, in Hannover bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist fast unmöglich und das ist eine Schweinerei. Immer mehr Menschen werden aus ihren Wohnquartieren verdrängt, und daher fordern wir, dass der soziale Wohnungsbau massiv und drastisch ausgeweitet wird. Wir fordern, dass es eine wirkungsvolle Mietobergrenze gibt. Wir fordern, dass es wieder nicht profitorientierte kommunale Wohnungsbaugesellschaften gibt. Und wir fordern natürlich auch, dass das Eigentum verpflichtet wird, Menschen bezahlbare Mieten zu ermöglichen. Herzlichen Dank. Wir werden jetzt gleich mit ein paar Flugblättern rumgehen. Ihr könnt uns ansprechen, diskutieren über die Wohnungsfrage, die auch für Normalverdiener eine brennende ist. Und wer Lust und Interesse hat, mit uns mitzumachen, jeden vierten Dienstag am Kütner Holzweg 3 treffen wir uns und planen Aktionen. Viel Erfolg und einen ganz tollen kämpferischen 1. Mai. Alles Gute.
Ja, herzlichen Dank an die Landesarmutskonferenz. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt müssen wir einmal alle Rednerinnen und Redner hier auf die Bühne bitten. Sie waren eben noch im Zug. Jetzt kommen Sie bitte zu mir hier nach vorne. Den ersten Redner haben wir schon. Und während der Reden und Ansprachen bitte ich doch, das wäre ganz lieb, uns hier nicht zu unterbrechen mit Megafonen und so weiter. Das ist der 1. Mai von allen. Lasst uns doch einfach sagen, was zu sagen ist. Herzlichen Dank. So, dann können wir beginnen. Also herzlich willkommen noch einmal hier. Mein Name ist Christian Hoffmann von der GEW und ich darf durch den Tag führen. Und als allererstes haben wir jetzt hier den Thorsten Hannig am Redepult. Er ist schon lange beim DGB aktiv, aber seit einiger Zeit der Geschäftsführer des DGB in der Region Niedersachsen-Mitte. Und Thorsten Hannig, du hast jetzt als erstes das Wort.
Vielen Dank, Christian. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Oberbürgermeister Schostock. Es tut gut zu sehen, wie viele auch in diesem Jahr dem Aufruf gefolgt sind und hier an der Kundgebung auf dem Tramplatz teilnehmen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt unterwegs, die Gewerkschaftsbewegung hat heute am 1. Mai 2018 ordentlich Rückenwind. Hier und heute stehen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Arbeiterinnen und Arbeiter, erwerbslose Menschen, Angestellte, Rentnerinnen und Rentner, Kinder, Geflüchtete und Schutzsuchende, Politikerinnen und Politiker aus dem europäischen, nationalen und Landesparlamenten und aus den Kommunen und Gemeinden. Und dass wir hier und heute zusammenstehen, ist gut und wichtig. Seid alle herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Tag der Arbeit hier in Hannover. Vielen Dank allen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die in den vergangenen Wochen und Tagen auf diese eindrucksvolle Demonstration hin mobilisiert haben. Super ist auch, dass es der Gewerkschaftsjugend erneut gelungen ist, mit einem breiten Jugendbündnis diese Mai-Demonstration zu stützen. Ihr seid die Zukunft, ihr seid klasse. Ganz besonders freue ich mich, dass wir heute Marlies Thepe, die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, als Hauptrednerin zu Gast haben. Liebe Marlies, sei herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Es ist und war die demokratische Beteiligung der vielen, die uns als Gewerkschaften stark machte und macht. Was uns dabei eint, ist das Band unserer gemeinsamen Werte. Diese finden sich in dem diesjährigen Mai-Motto Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit wieder. Warum sind diese Grundwerte für uns heute am 1. Mai 2018 wichtiger denn je? Vor 85 Jahren in Hannover am 1. April und dann in der Folge am 2. Mai in ganz Deutschland besetzten die nationalsozialistischen und rassistischen NS-Machthaber mit ihren SA-Schlägern die Gewerkschaftshäuser. Unsere Kolleginnen und Kollegen wurden damals misshandelt, eingesperrt, unser Vermögen wurde beschlagnahmt und gestohlen. Ihr alle kennt die Folgen und das unendliche Leid und Elend, das diese Menschenfeinde und Brandstifter nach Europa und über die ganze Welt gebracht haben. Die Lehre daraus heißt für uns, und das ist auch heute die Antwort an die Rechtspopulisten, die Reihen der Gewerkschaften werden fest geschlossen bleiben. Mit uns wird es keine Spaltung der Gesellschaft geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns Gewerkschaften ist klar, eine Politik des Weiter-so können wir uns in Deutschland und Europa nicht mehr leisten. Immer mehr Menschen blicken für sich und ihre Kinder mit Sorge in die Zukunft. Immer mehr Menschen merken, dass es sozial ungerecht zugeht. Wir Gewerkschaften kämpfen für eine Politik, die endlich den Aufbruch wagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aufbruch heißt für uns konkret, wir brauchen endlich wieder einen handlungsfähigen Staat. Es gilt, ohne funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge keine soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen öffentliche Investitionen, vor allem in bezahlbaren Wohnraum, der immer knapper wird. In Deutschland fressen die Mietzahlen mittlerweile die Gehälter auf. Das ist ein Skandal, das gehört umgehend abgeschafft. Manche Menschen, und das ist leider auch in dieser Stadt so, zahlen schon 40-50% ihres Einkommens für Wohnen. Es kann doch nicht sein, dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gute Lohnerhöhungen erkämpfen und die Menschen nichts davon haben, weil immer mehr in die Kassen von Immobilienunternehmen oder Spekulanten fließt. Bezahlbares Wohnen ist ein Menschenrecht. Der Mietenwahnsinn muss endlich gestoppt werden. Und weiter. Öffentliche Investitionen sind längst überfällig. In Deutschland wird seit Jahren auf Verschleiß gefahren. Meine Frage an dieser Stelle an die Politik: Ist euch das Festhalten an eurer blauen, roten, grünen oder schwarzen Null so wichtig? So wichtig, dass ihr dadurch unseren Kindern und Enkelkindern marode Straßen, kaputte Schulen, veraltete Büchereien, verrottete Schwimmbäder und vieles mehr hinterlasst? Investiert endlich nicht nur in Steine, sondern vor allem auch in die Menschen. Und ich sage euch an dieser Stelle, nehmt endlich wieder Geld in die Hand, damit es uns allen besser geht. Nehmt Geld in die Hand für mehr öffentliches Personal in Schulen, bei der Polizei und im gesamten öffentlichen Dienst. Ein erstes Zeichen wäre es zum Beispiel, wenn die Politik hier in Niedersachsen das Weihnachtsgeld wieder einführt für die Beamtinnen und Beamten, und zwar gleich in diesem Jahr. Und deswegen und weswegen soll das so gemacht werden? Weil es schließlich diese Kolleginnen und Kollegen sind, die diese Gesellschaft zusammenhalten. Diese Kolleginnen und Kollegen sind mehr wert, liebe Kollegen. Unser diesjähriges Motto: Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit ist auch das Erfolgsrezept bei den bereits stattgefundenen Tarifauseinandersetzungen gewesen. Die Tarifabschlüsse der IG Metall, der EVG, von Verdi und anderen zeigen, dass solidarisches Handeln zu mehr Gerechtigkeit führt. Mit Hinblick auf die Abschlüsse sage ich euch von dieser Stelle: Uns geht es nicht nur um mehr Geld, es geht uns in dieser Welt auch um unsere Zeit, über die wir bestimmen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute politische Kundgebung sowie einen kämpferischen 1. Mai mit viel Spaß und interessanten Gesprächen. Vorwärts und nicht vergessen, Gerechtigkeit, Vielfalt und Solidarität sind unsere Stärken. Glück auf!
Ja, ganz Regionsgeschäftsführer des DGB, herzlichen Dank für deine Rede. Herzlichen Dank dafür, dass ihr hier seid. Trotz des windigen und kalten Wetters ist der Platz richtig voll. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Wie voll ist er eigentlich? Wir können es auch mal akustisch untermalen. Herzlich willkommen, einmal Applaus, jawohl! Herzlich willkommen zum 1. Mai hier in Hannover, zum Tag der Beschäftigten, zu unserem Tag. Und als nächsten Redner darf ich nun den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, Stefan Schostock, ans Rednerpult bitten.
Liebe Marlies Thepe, ich begrüße die Bundesvorsitzende der GEW hier ganz herzlich in Hannover. Marlies, du siehst, die Gewerkschaften fangen pünktlich an. Der Oberbürgermeister redet mit Glockenschlag in Hannover. Es ist Punkt 11 Uhr. Ich begrüße ganz herzlich den neuen Geschäftsführer des DGB, Thorsten Hannig. Lieber Werner Preisner, liebe Auszubildende und Jugendliche, werte Mitglieder der Räte der Landeshauptstadt Hannover, der Bezirksräte der Regionsversammlung und der Parlamente in Niedersachsen und im Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Betriebsräte und der Personalräte, liebe Teilnehmende der Kundgebung. Es ist mir eine ausgesprochene Freude, Sie und euch heute zum 5. Mal zur traditionellen 1. Mai-Kundgebung hier auf dem Tramplatz vor dem neuen Rathaus begrüßen zu dürfen. Dieses kleine Jubiläum soll ein Meilenstein einer bald sehr langen Tradition sein. Der 1. Mai steht heute als Tag der Arbeit, sowohl für die Historie der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung als auch für den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Erst kürzlich haben die Tarifabschlüsse in verschiedenen Branchen gezeigt, dass sich dieser Einsatz und die Auseinandersetzung lohnen. Mit der Tarifeinigung wird die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Arbeit deutlich. Und Wertschätzung, das haben die Kolleginnen und Kollegen verdient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das diesjährige Motto der Kundgebungen: Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit ist höchst aktuell. Schauen wir auf die weltpolitische Bühne, dann wird uns allen klar, wir müssen mehr denn je Courage zeigen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich rückwärtsgewandte nationalistische oder gar rassistische Ideen, antisemitische Ideen wieder ausbreiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Abschottung in Europa und der Welt wieder salonfähig werden. Und wir dürfen erst recht nicht zulassen, dass kriegerische Konfrontation und Gewalt wieder als politische Mittel legitimiert und angewendet werden. Das kennen wir doch noch und das haben wir doch schon alles einmal erlebt. Das wollen wir aber nicht wieder erleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen aber auch, wie man dem entgegentreten kann. Mit Solidarität und mit couragierter Haltung. Und wir können dem entgegentreten mit der Macht der friedlichen, aber der entschlossenen Gesellschaft in den Städten und in unserem Land. Und auch deshalb sind wir heute hier. um uns gemeinsam für eine friedliche und gerechte Gesellschaftsordnung einzusetzen. Denn der Frieden, und damit meine ich auch den sozialen Frieden in unserem Land und in der Welt, der ist nicht selbstverständlich, sondern der muss ständig neu erkämpft werden. Es kommt dabei ganz entscheidend auch auf unser aller gesellschaftliches und politisches Engagement an. Dieses Engagement für Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Frieden ist Teil unserer Geschichte, auch wenn es häufig nicht so klar in den Geschichtsbüchern steht. Ich habe ein Beispiel dafür. Vor genau 100 Jahren legten im Januarstreik von 1918 über 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeit in der Rüstungsproduktion nieder. Offiziell wurden damals wirtschaftliche Gründe zum Streik angegeben, aber es sind ganz andere Forderungen und Ausrufe und Aufrufe überliefert worden von der Gewerkschaftsbewegung. In denen hieß es damals: Wir kämpfen für alle, die den Krieg hassen. Oder es hieß: Wir sollen nicht sagen dürfen, was uns hierher führt, aber wir sagen es, wir wollen Frieden, Freiheit und wir wollen Recht. Diese engagierte Arbeiterin und Arbeiterschaft, die war ihrer Zeit weit voraus. Denn sie stellte Forderungen, die erst später, 30 Jahre später, in Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgenommen wurden. Und dort heißt es: Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Und das gilt damals, das gilt heute und dafür treten wir Seite an Seite auch weiterhin ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist wichtig, denn auch wenn viele wegschauen und es nicht wahrhaben wollen, dieses Menschenrecht wird auch heute noch missachtet. Ein ganz trauriger Beleg ist das Schicksal von Ismail Abdi. Ismail Abdi ist Vorsitzender der unabhängigen iranischen Lehrergewerkschaft. Er setzte sich bei einer friedlichen Demonstration für eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte ein. Das ist doch selbstverständlich, dass er das darf. Aber er wurde dafür wegen Absprache und Planung von Straftaten gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Als er zu einem Bildungskongress dann ins Ausland wollte, wurde Ismail Abdi für zunächst fast ein Jahr ohne Verhandlung inhaftiert und anschließend im Jahr 2016 zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Menschenrechte, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, gewerkschaftliches Engagement, das Kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, das muss weltweit ohne Einschränkungen möglich sein. Setzen wir uns also hier und heute auch gemeinsam dafür ein und senden dieses Signal in die Welt mit der heutigen Kundgebung. Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit, das ist auch mehr als ein internationales 1. Mai-Motto. Das sollte genauso auch Handlungsmaßstab in unserem täglichen Leben sein, sei es beim Nachbarschaftsgrillen oder auch im Kleingartenverein oder im Sportverein. Voraussetzung hierfür ist aber Teilhabe. Wir wissen, dass wir die Chancen auf Teilhabe der Menschen in allen Lebensbereichen verbessern müssen. Natürlich auch im beruflichen Umfeld. Dafür steht beispielsweise landesweit ein Integrationsprojekt. Das heißt handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber. Ich finde, ein sehr gutes, ein sehr gelungenes Beispiel. Und das können wir den Rechtspopulisten entgegenhalten, die von Konkurrenz und Verdrängung dann schwadronieren. Ausbildungsplätze, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind in ausreichendem Maße für alle Menschen in Deutschland vorhanden. Und das zeigen auch die alarmierenden Rufe der Wirtschaft. Das belegen auch die Zahlen des aktuellen Berufsbildungsberichtes der Bundesregierung. 2017 standen mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung, als es Bewerbende gab. Das sind doch gute Nachrichten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich, das wissen wir alle, gibt es in einzelnen Branchen erhebliche Unterschiede, was Nachfrage und was das Angebot angeht. Aber wir sind hier alle gemeinsam gefordert, Lösungen zu entwickeln. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Arbeitgeber auch und die Politik. Die Arbeit der Zukunft ist geprägt durch Digitalisierung, Vernetzung und durch Optimierung. Und sie wird erhebliche Veränderungen im Bereich der Ausbildung und Qualifizierung mit sich bringen. Niemand, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf dabei im Stich gelassen werden, denn die Teilhabe am beruflichen Leben ist das Ticket zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Am Tag der Arbeit geht es auch um die Anerkennung für eure Arbeit, für die Bemühungen und das langjährige Engagement, um Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit lebendig zu werden. Das bedeutet beispielsweise der Kampf gegen sachgrundlose Befristung von Beschäftigten. Das gilt gleichzeitig für permanentes Einsetzen für Mehrbestimmung und Mitgestaltungsspielräume. Und es geht um den täglichen Einsatz für die Wertschätzung des Einzelnen. Es ist ein Kampf für internationale Verantwortung und Solidarität. Dieses bemerkenswerte Engagement heute, genauso wie vor 50 oder vor 100 Jahren, hat mich persönlich vor über 30 Jahren auch überzeugt, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Es mögen sich viele Bedingungen und Voraussetzungen in der Gesellschaft und der Arbeit im Laufe der Zeit geändert haben. Die Fürsorge und der Kampf um die Rechte von Menschen ist in jeder Zeit die oberste Prämisse. Und für dieses Vorbild danke ich Ihnen und ich danke euch. Ich wünsche euch einen spannenden und interessanten Tag der Arbeit.
Herzlichen Dank, Stefan Schoster, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. Und ich darf jetzt das DGB Jugendbündnis hier vorne ans Pult bitten. Bitte kommt zu mir auf die Bühne für euren Beitrag. Wir beweisen, dass die Gewerkschaften jung und frisch sind, dass es viele gibt, die sich engagieren wollen. Und hier ist euer Mikrofon, diejenige, der Erste, der hier sprechen wird, zu uns nochmal unter dem Motto Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit. Und während sich die jungen Leute präsentieren hier, bevor es losgeht, will ich noch sagen, die Fahnen sehen wunderbar aus. Wir sind hier in Hannover wirklich glücklich, euch da zu haben. Es sind auch die richtigen Fahnen, die Fahnen der Gewerkschaften und der Parteien. Anderswo in Deutschland versuchen rechte Gruppen den 1. Mai für sich zu reklamieren. Das werden wir hier nicht zulassen. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Vielen Dank und jetzt hat die Jugend das Wort.
Entschuldigung, mein Name ist Steffen Holz, ich bin der Versammlungsleiter. Hier auf dem Platz werden zurzeit verbotene Symbole auf Ballons gezeigt. Das ist verlesen worden in dem Auflagenbescheid, dass die Symbole von PKK und anderen Organisationen hier nicht gezeigt werden dürfen. Ich bitte, das jetzt sofort einzustellen, diese Ballons zu entfernen. Ansonsten müssten von der Polizei dann Maßnahmen ergriffen.
Der Aufruf getätigt worden von der Versammlungsleitung hinsichtlich der verbotenen Symbole. Und jetzt beginnt die Jugend mit ihrem Beitrag. Herzlich willkommen nochmal.
Wir wollen mehr gute Ausbildungsplätze. Das ist unsere Forderung. Aber wenn wir Auszubildende selbst fragen, was denn für sie mehr wird, dann werden sie sagen, mehr Stress, weil es keine gesetzliche Übernahmegarantie gibt und sie daher der Willkür des Arbeitgebers ausgeliefert sind. Mehr Schikane und sogenannte Flexibilität, weil man es mit den Azubis ja machen kann. Wer sich beschwert, wird halt nicht übernommen. Mehr Existenznot, weil Azubi-Gehälter in diesem Jahr menschenverachtend gering sind und zu keinem anständigen Leben reichen. Zu schweigen davon, dass viele Azubis für ihre Ausbildung sogar noch selber zahlen müssen. Bei diesen Missständen sollte doch zu erwarten sein, dass etwas dagegen getan wird. Aber nein, statt mehr und bessere Ausbildungsplätze zu schaffen, werden wir noch dazu aufgefordert, unsere prekären Arbeitsbedingungen wieder der Realität gut darzustellen. So appellierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel an Pflegekräfte per Twitter, gut über ihre Arbeitsplätze zu sprechen. Zweifelsohne soll dadurch das ohnehin schon beschädigte Image der Pflegeberufe aufpoliert werden. Doch wir lassen uns nicht beirren und sagen, wie es wirklich ist, beschissen. Und Schüler und Schülerinnen, was ist für die mehr geworden? Leistungsdruck, Perspektivlosigkeit, Putz, der auf die selbstbezahlten Schulbücher rieselt. Mehr Unterrichtsentfall, weil nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer da sind. Und mehr stinkende Schulklos, bei dem man sich das Geschäft lieber verkneifen mag. Was wird dagegen getan? Reichlich wenig. Hingegen fängt das stinkende große Geschäft der sozialen Selektion in Deutschland bereits in der Schule an. Früh wird entschieden, wem später Armut und Arbeitslosigkeit wehen. Und wer ist davon betroffen? In der Regel die Armut schon von Haus aus kennen. Nach dem Motto, wert das, was deine Eltern sind. Was auch sonst, wenn dein Werdegang abhängig vom Geldbeutel deiner Familie ist. Leistungsdruck, Ausbeutung, Existenzängste. Davon gibt es immer mehr. Und die neue große Koalition aus CDU, CSU und SPD wird uns davon mehr davon liefern, genauso wie FDP, Grüne und noch schlimmer die AfD. Weil uns von der bürgerlichen Politik nichts geschenkt wird, heißt es aktiv werden und kämpfen. In der Schule, Berufsschule und im Betrieb. Für mehr und bessere Ausbildungsplätze, mehr Zeit zum Lernen, mehr Lohn, bessere Azubi-Gehälter, mehr Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich und mehr zivile Jobs statt Bundeswehr-Propaganda. Da, wo die Kaputtsparpolitik der Besitzenden und Herrschenden in Deutschland am härtesten unser Leben, Lernen und Arbeit angreift, müssen wir uns organisieren und entschlossen und solidarisch klar machen, wir wollen mehr. Und das heißt nicht das mehr, das ihr wollt und euch nützt. Wir wollen mehr für uns. Das heißt, Kampf den Kapitalismus für den Sozialismus.
Mehr Frieden. Frieden ist und bleibt eine zentrale Forderung angesichts der Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen. Meldungen über Krieg, Terror, Hunger und Elend ereilen uns aus aller Welt. Der Krieg ist allgegenwärtig, ob in Syrien, Libyen, Afghanistan, Nigeria, Sudan, Somalia, Jemen oder Mali, die Liste der Kriegsherde könnte noch fortgeführt werden. Ebenso aber die Liste der Auslandseinsätze der Bundeswehr. In 14 verschiedenen Regionen beteiligen sich mit rund 2600 Soldaten in Auslandseinsätzen. Die Entwicklung aber zeigt uns, meine Damen und Herren, mit Waffen und Auslandseinsätzen kommen wir nicht weiter. Dennoch ist die Bundeswehr präsenter denn je, auch im Inland. Ob auf Social Media, auf großen Werbeplakaten, in Schulen, Universitäten und in Jobmessen, überall wird Krieg als Möglichkeit für eigene Karriere verkauft und banalisiert. Zudem ist Deutschland als viertgrößter Waffenexporteur an fast allen Kriegen dieser Welt beteiligt und genehmigt zügellos Rüstungsexporte an autoritäre und reaktionäre Regime. Gemäß des NATO-Aufrüstungsplans sollen... gemäß des NATO-Aufrüstungsplans sollen mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes der Mitgliedstaaten für die Ausrüstung ausgegeben werden. Das sind wieder Dutzende Milliarden, die uns in unserer Gesellschaft fehlen. Es mehr an Investitionen in Bildung mangelt und die sozialen Missstände bundesweit neue Ausmaßen ausnehmen, gleicht es einem Hohn gegen die eigene Bevölkerung, noch mehr Geld in die Bundeswehr pumpen zu wollen. Neben vielen Krisen trägt die Bundeswehr durch ihre Rüstungsexporte auch am volksrechtswidrigen Einmarsch des türkischen Militärs in Afrin eine Mitschuld. Wenn wir für eine friedliche Welt eintreten wollen, dann müssen wir uns vor allem entschlossen gegen die zunehmende Militarisierung und Kriegstreiberei Deutschlands stellen. Deshalb fordern wir: Stoppt alle Waffenexporte und die Umwandlung aller Waffenindustrie in die zivile. Stoppt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, Ausbildungsplätze statt Kriegseinsätze, Geld für Bildung und Jugendarbeit statt für Rüstung. Dankeschön.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit langem wird in Deutschland wieder über die Arbeitszeit gesprochen. Sei es bei der IG Metall, anderen Tarifrunden oder im neuen Koalitionsvertrag. Die Arbeitgeber wollen am liebsten eine 24/7 Arbeitszeit. Vor der Arbeit noch schnell ein paar Dinge erledigen, nach der Arbeit ein paar dienstliche E-Mails schreiben und am besten die ganze Zeit das betriebliche Handy dabei haben oder das private benutzen. Dazu sagen wir, als wäre die Jugend ganz klar nein. Wir wollen nicht den ganzen Tag arbeiten, das Wochenende bereit und zur Verfügung stehen. Wir haben die beste Zeit vor uns. Wir wollen die große Liebe finden, eine Familie gründen und unsere Kinder aufwachsen sehen und nicht arbeiten müssen, während das Leben an uns vorbeirennt. Wir wollen nicht, dass unsere Familien zerbrechen, während wir nur auf Arbeit sind. Wir wollen mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys haben, damit wir bleiben, wer wir sind. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen für alle mehr Zeit fürs Leben und Selbstbestimmung über die Arbeitszeit. Das gilt insbesondere für Frauen. Denn gerade Frauen bleiben oft in der Teilzeitfalle hängen.
Habt ihr nicht eine junge Frau dahin
gestellt? Deswegen drängen wir darauf, einen vorübergehenden Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit und umgekehrt gesetzlich zu ermöglichen und auch abzusichern. Dann können wir die befristete Teilzeit mit späterer Aufstockung oder der Rückkehr in Vollzeit endlich besser durchsetzen. Die Große Koalition hat dies auch im neuen Koalitionsvertrag festgehalten, allerdings mit teilweise großen Lücken. Wir fordern dies absolut bedingungslos und ohne irgendwelche Ausnahmen. Wir fordern, das Gesetz soll absolut wasserdicht sein und niemanden ausgrenzen. So etwas wäre soziale Politik, seitdem es seit langem fehlt. Der Mindestlohn war ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch nur ein Anfang. Lasst uns gemeinsam für die Arbeitszeitverkürzung auf die Straße gehen, damit jeder merkt, wie wichtig dieses Thema ist und von neuen Zielen keinen Stopp machen. Wir haben im vergangenen Jahr über 1 Milliarde Überstunden gemacht. Ohne Bezahlung und meist nicht mal ein Dankeschön von irgendwem. Also lasst uns gemeinsam unsere Zeit zurückholen und das Geld gleich mit. Arbeitszeiten dürfen nicht entwertet werden. Sie müssen erfasst und vergütet werden. Und zwar vollständig und für alle. Kürzer arbeiten, besser leben. Wir als Werdejugend setzen uns für eine Arbeitszeitverkürzung ein. Denn die radikale Ökonomisierung der Zeit bedroht soziale und gesellschaftliche Strukturen. Es droht eine atemlose Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft, die ihre Werte verliert und kulturell entwurzelt wird. Wir brauchen keine Arbeitszeitverlängerung, sondern Zeit für Freunde und Familie, Bildung und Politik. Wir wollen leben, lieben, lachen. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen.
Wir wollen mehr internationale Solidarität. Wer sich diese Parole, wie wir auf die Fahnen schreibt, der kommt nicht umhin, den Blick nach Afrin in Nordsyrien zu richten. Dort, wo die türkische Armee seit Januar einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bevölkerung führt. Und die Türkei führt diesen Krieg nicht allein. Denn diese Kriegstreiber brauchen mehrere Dinge, um einen Krieg erfolgreich führen zu können. Zuallererst brauchen sie Waffen. Und wo kriegen sie die her? Von hier. Mit deutschen Gewehren und Leopardpanzern wird in Kurdistan ein Krieg geführt, der selbst Erdogan zufolge eine Säuberung zum Ziel hat. Für die Freilassung von Deniz Yücel wurde gleich der nächste Waffendeal verabschiedet. Wir sagen, mit diesen Rüstungsexporten muss Schluss sein. Was brauchen Sie noch? Sie brauchen Verbündete. Und wo kriegen Sie die her? Vom IS, Al-Qaida und der Al-Nusra-Front. Seite an Seite kämpfen dort türkische Nationalisten mit islamistischen Terroristen gegen Kurdinnen und Kurden. Dort kämpfen also Nationalisten, Faschisten und Islamisten gegen Demokratinnen und Demokraten und Linke. Und das mit deutschen Waffen. Sowas sollte verdammt nochmal nicht sein. Und was brauchen Sie noch? Was brauchen Sie noch? Schweigen. Sie brauchen das Schweigen der internationalen Staatengemeinschaft. Und das haben Sie gekriegt. Die BRD aber geht sogar noch weiter. Die Menschen, die sich hier in Deutschland für Frieden und Demokratie in Kurdistan und der Türkei einsetzen, die werden seit Monaten mit immer absurderen Verboten überzogen. Auf Grundlage des PKK-Verbots gibt es Verbote von Symbolen, Verbote von Fahnen, ja sogar Sprachverbote. In den letzten Monaten ist in Deutschland immer mehr Erdogan zu spüren und damit muss Schluss sein. Ich will an dieser Stelle noch kurz was sagen, was noch nicht auf meinem Zettel steht. Ich finde es unerträglich, wie die Polizei hier heute mit ihren absurden Verboten in unsere Kundgebung eingreift. Denn das ist unser Tag. Die internationale Solidarität lässt sich nicht verbieten. Wir wissen also, was Erdogan braucht, um diesen Krieg zu führen. Und wir wissen, wo er es gefunden hat. Aber wir wissen auch, was unsere kurdischen Freundinnen und Freunde brauchen, um sich gegen diesen Krieg verteidigen zu können. Und zwar unsere Solidarität. Dieser Krieg findet auch in Deutschland statt. Beenden wir ihn also hier. Wir sagen, Schluss mit den Rüstungsexporten an die Türkei. Schluss mit der Zusammenarbeit mit Erdogan. Schluss mit der Kriminalisierung der kurdischen Bewegung. Und wir sagen, Frieden für Afrin, weg mit dem PKK-Verbot und hoch die internationale Solidarität. Danke euch.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Jugend will mehr! Die Jugend will mehr! In Vorbereitung auf den heutigen Tag haben wir uns als Jusos mit dem Thema der befristeten Arbeitsverträge beschäftigt. Und was soll ich euch sagen? Die Zahlen und Fakten, die wir im Internet gefunden haben, haben uns erschrocken. Deshalb haben wir euch heute ein kleines Beispiel mitgebracht. Spielen wir ein kleines Quiz. Folgende Frage. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der 20- bis 25-Jährigen haben einen befristeten Arbeitsvertrag? Sind es A, 20%? Oder sind es B, 50%? Tatsächlich sind es 50%. Das heißt, dass jede zweite Arbeitnehmerin, die oder der zwischen 20 und 25 Jahre alt ist, einen befristeten Arbeitsvertrag hat. Also die Hälfte. Das finden wir scheiße. Wollen. Doch wie soll das gehen, wenn man nicht weiß, ob man im nächsten Jahr noch im gleichen Betrieb sein wird? Die Jugend will mehr, die Jugend will mehr. Und wir finden, die Jugend verdient auch mehr. Junge Menschen dürfen nicht zum Spielball der Konzerne werden. Unbefristete Arbeitsverträge geben jungen Menschen, aber auch allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Möglichkeit zu leben, ohne jedes Jahr aus neuer Angst um den eigenen Job zu haben. Deshalb sagen wir, die Jugend will mehr, die Jugend will mehr, die Jugend will mehr unbefristete Arbeitsverträge, die Jugend will mehr Gerechtigkeit, die Jugend will mehr und die Jugend verdient auch mehr.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in vielen Ländern, in vielen Städten und Dörfern herrscht Krieg, Verfolgung und Gewalt. Von Frieden zu reden erscheint fast sinnlos, wenn das Leben auf der Erde zerstört wird. Sei es durch den Raubbau der Natur, sei es durch den Hungertod von Millionen von Menschen oder auch nur durch eine Person, die komplette Länder zerstören kann. Seit Erfindung der Atombombe könnte ein globaler Krieg das Ende der gesamten Menschheit bedeuten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Maus würde niemals auf die Idee kommen, eine Mäusefalle zu erfinden und sie zu bauen. Warum in aller Welt können wir uns nicht mal ein Tier als Beispiel nehmen, als Vorbild nehmen, statt uns gegenseitig zu zerstören? Es ist leicht, über Frieden zu reden, aber die Umsetzung fällt vielen schwer. So wird der Frieden heute zur Grundbedingung des Lebens und Überlebens der Menschheit. Ihn zu gestalten bedeutet, Weltfrieden zu gestalten. Dies bedeutet, die Gesellschaft so zu gestalten, dass die Menschen ihren Bedürfnissen ausleben können und ein solidarisches Miteinander im Mittelpunkt steht. Statt das Streben nach Reichtum und Macht sowie Interessen und Ideologien des Einzelnen.
Friedensentwürfe sprechen sich deshalb für die Vermeidung von Gewalt aus und treten für Menschenrechte ebenso ein, wie sie politische, ökonomische und soziale Gerechtigkeit fördern. Vielleicht wird der dauerhafte Frieden noch lange in weiter Ferne auf uns warten. Trotzdem sollten wir auf dem steinigen Weg das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Deswegen haben wir, die IG Metall Jugend, unsere Aktion dieses Jahr dem Motto Gegen Krieg gewidmet. Wir sind Kinder einer Welt für Frieden und Solidarität. Das Bühnenbild, was hier dargestellt wird und in vielen Teilen der Länder gelebt wird, muss so nicht bleiben. Jeder kann etwas verändern. Frieden ist ein Wert an sich, gleichbedeutend mit Freiheit. und er ist ein gesellschaftlicher Prozess, der uns beständig zum Dialog, zu Bemühungen und Anstrengungen fordert und dazu Position zu beziehen. Frieden kann man nur haben, wenn man ihn gibt und lebt. Ganz wie Albert Einstein es schon damals wusste. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Kinder der Welt, zerstört die Waffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, einen herzlichen Dank an das Jugendbündnis zum ersten Mal. Noch einen großen Applaus für euch. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, während das Jugendbündnis nun die Bühne verlässt, freue ich mich ganz besonders, die nächste Rednerin, unsere Hauptrednerin des heutigen Tages, hier begrüßen zu dürfen. Sie ist meine Vorsitzende ebenso wie die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Herzlich willkommen, Marlies Tepe.
Guten Morgen, Hannover. Gut, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr so viele seid. Und gut, dass ihr der DGB-Jugend zugehört habt, denn sie hat den Finger in die Wunden gelegt, wie wir das als DGB, als Gewerkschaften seit 125 Jahren und mehr am 1. Mai tun. Und das tun wir heute wieder. Wir leben unsere Solidarität. Wir leben unsere Vielfalt. Wir kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wo stehen wir gerade? Vor einem Jahr, wenn wir dahin zurückblicken, seitdem hat sich für uns viel getan. In der Bundesregierung gab es über Jahre eine rot-rot-grüne Mehrheit, die nicht genutzt wurde. Das war Mist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach dem Nationalsozialismus sind Rechtspopulisten in großer Zahl eingezogen in den Bundestag und bieten die größte Oppositionspartei. Das ist Mist, Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Agenda 2010.
Kaum einmal war es so schwer, eine neue Regierung zu bilden. Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD hat ihre Arbeit aufgenommen, begleitet von viel Störfeuer, weil es ihnen wichtig ist, sich selbst darzustellen. Wir brauchen aber eine gute Regierung, die das umsetzt, was wir mit in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben keine Zeit zu warten. Ein Absatz im GroKo-Vertrag gefällt mir. Ich lese ihn euch vor. Den sozialen Zusammenhalt in unserem Land wollen wir stärken und die entstandene Spaltung überwinden. Wir nehmen die Ängste der Menschen ernst und wollen ihnen durch unsere gemeinsame Arbeit umfassend begegnen. Wir geben allen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen, damit Leistung und Talent über die persönliche Zukunft entscheiden, nicht die soziale Herkunft. Wir schaffen neue Perspektiven für gute Arbeit und mehr Sicherheit im Alter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Sätze sind nicht von allein in den Koalitionsvertrag gekommen. Das ist die Arbeit der Gewerkschaften gewesen, dass das da ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun wollen wir unsere Handschrift umgesetzt sehen. Wir haben durch die Rentenkampagne dafür gesorgt, dass das Thema Rente nach Korn kommt. Ich schäme mich immer, wenn ich auf den Bahnhöfen bin und die Leute sehe, die die Flaschen aus den Mülleimern holen müssen. Das kann nicht so weitergehen. Jetzt muss es nicht zerredet werden. Wir wollen, dass eine gute Rente umgesetzt wird. Die Haltelinie muss kommen. Wir haben für die Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Nehmern gekämpft. Und deswegen steht jetzt im GroKo-Vertrag die paritätische Krankenversicherung wieder drin. Das musste den Arbeitgebern endlich wieder abgerungen werden. Und das war gut so, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben immer wieder betont, dass gute Pflege für alle von Bedeutung ist. Für alle Kranken, für alle Alten und für alle in der Pflege Beschäftigten. Dass die Große Koalition Pflegeberufe attraktiver gestalten will und die Tarifbindung in der Pflege stärkt. wäre ohne unser Einwirken nicht gekommen. Diese Ansage muss gehalten werden, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns erfolgreich dafür stark gemacht, dass alle mehr Geld für öffentliche Investitionen in den Koalitionsvertrag kommen. Dass die Bundesregierung dafür Geld in die Hand nimmt. Für bezahlbaren Wohnraum, für flächendeckende Versorgung mit digitaler Infrastruktur, für nachhaltige Mobilitätsangebote, für mehr Bildung. Aber nun muss das Geld auch fließen, das kann nicht stecken bleiben. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Föderalismusreform von 2006 ein Riesenfehler war. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit, einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen. Es ist deshalb gut, dass das unsinnige Kooperationsverbot gelockert werden soll. Damit kann der Bund endlich wieder Geld in unsere Schulen investieren. Das muss spürbar werden in Kitas und Schulen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen mehr Investitionen in unsere Bildungsinfrastruktur. Wir brauchen moderne Kitas, Schulen und Hochschulen. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür muss Geld nachgelegt werden. Lange, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine solidarische Europapolitik vermissen müssen. Hier ist jetzt eine gewisse Umkehr erfolgt. Hoffen wir, dass das jetzt auch von den Ministerinnen und Ministern umgesetzt wird. Der Markenkern, Kolleginnen und Kollegen, der Einzelgewerkschaft ist die Arbeit im Betrieb. Im Betrieb werden Solidarität und Vielfalt und Gerechtigkeit gelebt. Unsere Betriebs- und Personalräte gestalten das Miteinander, puffern Übergriffe der Arbeitgeber und der globalen Player ab. Markenkern der Einzelgewerkschaften ist die Tarifarbeit. Branchentarifverträge sind unser Ziel, damit die Arbeitgeber uns nicht ausspielen. Tarife müssen allgemeinverbindlich sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tarifflucht gehört nicht in die soziale Marktwirtschaft. Wir fordern die großen und kleinen Unternehmen auf. Zurück in die Tarifbindung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zurück in die Tarifbindung. Kolleginnen und Kollegen, wenn das nicht reicht, wenn unsere gewerkschaftliche Kraft an der Stelle nicht reicht, dann müssen wir uns als Gewerkschaften zusammenschließen und als DGB gesetzliche Änderungen fordern. Das haben wir getan. Das war für uns schwer beim Mindestlohn. Über mehrere Jahre haben Einzelgewerkschaften sich schwer getan, eine gemeinsame Position zu finden. Aber dann haben wir die Mindestlohnkampagne durchgezogen. Es ist für uns ein gutes Beispiel, denn der Mindestlohn ist dann 2013 endlich beschlossen worden. Klar, er ist zu niedrig, aber das war erstmal drin, ja? Und dann haben sie alle gesagt, die Arbeit, das ist für ein Riesenproblem für die Arbeitgeber. Und wir haben jetzt aber bewiesen, es ist es nicht. Der Mindestlohn ist eine gute Möglichkeit und wir kämpfen dafür, dass er Schritt für Schritt erhöht wird. Denn natürlich reicht er nicht aus. Die Einzelgewerkschaften kämpfen für gute Tariflöhne. Branchentarifverträge in vielen Einzelgewerkschaften sind viel höher als die Mindestlöhne. Aber wir müssen weiterkämpfen und wir müssen mehr werden. Es gibt viel zu viele Beschäftigte, die nicht mehr bei uns organisiert sind, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, eure Aufgabe, meine und die aller Gewerkschaftskollegen, dafür zu sorgen, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen wieder attraktiv werden. Auch für die jungen Frauen, auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Das ist wichtig für uns. Nur dann können wir bessere Löhne durchsetzen und sind nicht auf ein Mindestlohngesetz angewiesen. Dann, wenn wir bessere Löhne haben, haben wir auch bessere Renten und sind nicht auf Schutz angewiesen. Solidarität ist unsere Stärke. Allein machen sie uns ein. Stärkung der Gewerkschaften, Wert für Gewerkschaftsmitgliedschaft. Das ist auch wichtig jetzt in den Betriebsratswahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Überall in Deutschland finden jetzt die Betriebsratswahlen statt und in den Funk- und Fernsehmedien wurde deutlich gemacht, dass wir die Gefahr laufen, dass die Rechten uns die Sitze wegnehmen. Aber die Ergebnisse der bisherigen Betriebsratswahlen haben gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Nur in ganz wenigen Fällen in der Automobilbranche haben sie Sitze gewonnen. Wir sind stark und wir sind sogar stärker geworden in diesem Vergleich. Das wollen wir so halten. Jeder rechte Betriebsrat ist zu viel. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir müssen weitermachen, statt die Belegschaften zu spalten. Arbeiten wir weiterhin für Solidarität, auch internationale Solidarität, auch wenn wir an unserem Arbeitsplatz kurdische und türkische Kollegen haben, die unterschiedliche Meinung haben. Auch da haben wir Solidarität und da suchen wir den Dialog, Kolleginnen und Kollegen. Das ist unsere Stärke. Wir erwarten als Frauen in der Gewerkschaft natürlich auch, dass unsere Betriebsräte auch an uns denken und die MeToo-Debatte nicht an den Betriebsräten vorbeigeht. Gute Betriebs- und Personalräte und Gewerkschaften kämpfen gegen Sexismus und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und sorgen für mehr Gleichberechtigung im Betrieb. Denn dass Frauen und Männer frei von Belästigung und Gewalt ihrem Beruf nachgehen können, ist für uns Grundvoraussetzung von guter Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allen Betriebsräten unter euch, die schon gewählt sind, herzlichen Glückwunsch allen, die jetzt noch kandidieren und um Stimmen kämpfen. Viel Erfolg! Auf euch kommt's an! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt mich hier natürlich eingeladen, weil ich die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bin. Und deswegen muss natürlich das Thema Bildung der zentrale Punkt meiner Rede sein. Und ich will euch vier Bildungsbaustellen nennen. Die Baustelle Nummer eins ist der exorbitante Fachkräftemangel. Schon jetzt, stellt euch vor, fehlen 100.000 Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland, um den Bedarf zu decken. In immer mehr Kindergärten, Kindertagesstätten können Raumkapazitäten nicht genutzt werden, weil es an Personal fehlt. Das geht dann zulasten der Kinder und der Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht fair. Stellt euch vor, bis 2025 fehlen 300.000 Erzieherinnen und Erzieher. Dabei ist noch nicht mal eingerechnet, dass jetzt in dem großen Koalitionsvertrag steht, dass Grundschulen Ganztagsgrundschulen oder Ganztagsbetreuungsangebote bekommen sollen. Auch da werden noch Erzieherinnen gebraucht. Wir müssen dafür kämpfen, dass der Beruf der Erzieherin, des Erziehers aufgewertet wird, damit mehr Kollegen diesen Beruf erfüllen für Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten angemessen werden. Alle Eltern, alle Großeltern, aber auch alle Beschäftigten wollen einen anständigen Fachkräfte-Kindschlüssel, Kolleginnen und Kollegen. Erzieherinnen sind es wert, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Geld für Bildung jetzt. Der Personalmangel, Kolleginnen und Kollegen, setzt sich in den Schulen fort. In unserem Bereich besteht ein riesiger Generationenwechsel vor der Tür. Auf den hat sich der Staat nicht vorbereitet, obwohl die ja auch rechnen können. Jeder kennt die Zahl der Verrentung und Pensionierungen. Klar sind mehr Kinder da durch die Zuwanderung. Klar ist gibt es eine Geburtensteigerung, aber das ist ja gut so. Aber es gibt viel zu wenig Studienplätze für das Lehramt. Und zu wenig wählen den Beruf der Grundschullehrerin, des Grundschullehrers. Denn auf den Anfang kommt es an. Die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer werden schlechter bezahlt als die anderen Lehrerinnen und Lehrer. In Niedersachsen sogar die Haupt- und Realschullehrerinnen. Schlechter als die Gymnasial- und Berufsschullehrkräfte. Das ist ungerecht, Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. Eine lange Forderung der Gewerkschaftsbewegung. Nachholbedarf an Grundschulen. Mit Hauptschulen und Realschullehrkräftenausbildung ist es hier genauso. Und um den gesamten öffentlichen Dienst attraktiver zu machen, das hat der Kollege vorhin schon gesagt, wäre das Weihnachtsgeld auch wichtig. Die SPD beschließt das und der MP sagt, nee, so geht es nicht. Hier in Niedersachsen haben 49% SPD gewählt, 49% der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, woanders nur 29. Wenn man dieses Ergebnis halten will, muss man doch auf unsere Forderungen eingehen, Ministerpräsident Weil. Die Baustelle 2. Die Baustelle 2 ist die soziale Ungerechtigkeit. Das hat die Jugend hier eben schon betont. Bildungserfolg in Deutschland hängt immer noch viel mehr als anderswo von der Herkunft ab. Die Kinderarmut steigt. Kinder aus armen Verhältnissen, Kinder, deren Eltern keine Ausbildung hatten und Kinder mit Migrationshintergrund haben schlechtere Chancen auf Bildung. Das dürfen, das wollen wir nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich für eine bessere Ausstattung an Kitas und Schulen in benachteiligten Quartieren, wie das hier vielleicht in Hannover schon anfängt, wie Schossow sagt. Wir müssen die Ganztagsgebote in Krippen und Kitas und Schulen ausbauen. Dabei darf es nicht nur auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ankommen. Wir brauchen frühkindliche Bildung mit Qualität. Die Lehrkräfte brauchen mehr Zeit für die Kinder. Die Schülerinnen und Schüler brauchen eine bessere Förderung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kinder von reichen Eltern bekommen neben der Schule häufig private Förderung. Musik, Sport, Pferde. Bei armen Kindern ist das nicht so, da ist der Staat gefordert. Wir fordern einen Sozialindex, damit die Benachteiligung ausgeglichen werden kann. Damit im Ganztag Zeit für kulturelle Förderung ist. Deshalb mehr Geld für Bildung, liebe Kollegen. Mehr Geld für Bildung jetzt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Bildungsbereich sind, wir brauchen dafür eure Unterstützung. Eure Unterstützung und eure Argumentation in den Betrieben. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, davon, ob die Kommune reich ist, wie die Schulen ausgestattet werden. Deshalb fordern wir gleichwertige Lebensverhältnisse. Dafür brauchen wir in Deutschland einen handlungsfähigen Staat, damit wir überall in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auch für Hannover!
Auch für Hannover! Baustelle Nummer 3 sind marode Gebäude. Wir dürfen es nicht zulassen, dass in den Klassenzimmern der Schimmel von den Wänden hochkriecht und die Schultoiletten verstopft sind. Wir haben einen gehörigen Investitionsstau zu verzeichnen. Es ist allgemein bekannt. In den Schulen und in der Weiterbildung 32 Milliarden. In den Kitas 4,6 Milliarden. An den Hochschulen 50 Milliarden. Die Bundesregierung hat es anerkannt. Und das sogenannte Kooperationsverbot soll aufgehoben werden, damit der Bund in die Bildungsinfrastruktur investieren kann. Gut so. Der Entwurf kommt morgen ins Kabinett. Schnell gehandelt. Endlich die Blockade der CSU überholt. Aber ehrlich, Kollegen, 3,5 Milliarden in den nächsten 3 Jahren, da kommen wir nicht weit mit einem Investitionsstau von nahezu 90 Milliarden Euro. Wir müssen die Regierung auffordern, umzusteuern. Ohne eine andere Steuerpolitik wird es nicht gehen. Die Reichen häufen Vermögen an und den Kindern wird das Handlungsvermögen beschnitten, wenn sie nicht bessere Förderung erfahren. Deshalb müssen wir den ordentlichen Bundeskongress des DGB im Mai nutzen, um gemeinsam für eine sozialere Steuerpolitik einzutreten. Für Vermögens- und Erbschaftssteuer. Wir brauchen eine Umverteilung zugunsten der unteren und mittleren Einkommen. Wir brauchen ein Umsteuern und mehr Geld für einen handlungsfähigen Staat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür müssen wir alle einstehen. Baustelle 4 ist die Digitalisierung. An dieser Stelle sind wir noch weit im Rückstand gegenüber anderen Nationen. Wir wollen gute Bildung und Kompetenz für die digitale Zukunft. Dafür brauchen wir Geld und Qualifizierung, aber auch Zeit, gemeinsam nachzudenken. Denn wir wollen uns nicht von den Googles und von den Facebooks und von den Apples steuern lassen. Wir wollen unsere Wege selbst bestimmen. Dafür müssen wir in den Schulen, Berufsschulen und Hochschulen unabhängig bleiben. Das müssen wir uns leisten wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das waren die Baustellen im Bildungsbereich. Auch das bezahlbare Wohnen ist eine Großbaustelle, auch hier in Hannover. Aber das ist schon angesprochen worden von Thorsten Hanning. Auch wir brauchen bessere Steuereinnahmen, damit der soziale Wohnraum wieder gebaut werden kann. Das vorgesehene Geld wird nicht reichen. Mehr Geld für sozialen Wohnungsbau, liebe Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir alle fordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die soziale Großbaustelle ist der immer stärker werdende Rechtspopulismus mit seinen einfachen Antworten. Davon werdet ihr von Werner Preißner gleich hören. Deswegen will ich das nicht mehr ausführen. Die Rechtspopulisten wollen den Keil der Spaltung immer tiefer in unsere Gesellschaft treiben, indem Angst vor Fremden, vor Veränderung sehen. Sie schüren Hass und provozieren Gewalt. Das dürfen wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stellen wir unsere Vorstellung von Solidarität, unsere Vorstellung von Vielfalt, unsere Vorstellung vom Zusammenleben der Generationen, der Kulturen, der sozialen Schichten, der Menschen unterschiedlichen Glaubens dem entgegen. Treten wir ein für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit. Wir, die Gewerkschaften, Kolleginnen und Kollegen, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Marlies Thepe, für die Hauptrede heute hier am 1. Mai in Hannover. Und es gibt parallel zu unserer Veranstaltung, parallel zum Frühjahr auch immer Tarifkonflikte, denen wir eine besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Und hier geht es um die Redakteurinnen und Redakteure bei Zeitungen. Und da ist Vera König bei uns und wird uns dazu etwas sagen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, normalerweise stehe ich nicht auf der Bühne, sondern neben der Bühne mit Block und Bleistift, um über den 1. Mai zu schreiben. Diesmal habe ich beides für einen Moment weggepackt. Ich will euch über einen Arbeitskampf berichten, von dem ihr kaum etwas seht, hört oder lest. Ich spreche für die 13.000 Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen. Für die Deutsche Journalistenunion in Verdi führe ich mit die Verhandlungen über Gehaltserhöhung. Gerade vor einer Woche ist die 5. Runde gescheitert. Und zwar ohne, dass die Verleger uns einen neuen Termin angeboten haben und ohne, dass wir einen wollten. Wir fordern 4,5% mehr für ein Jahr und 200 Euro mindestens für Berufseinsteiger. Was die Verleger bieten, ist eine Gehaltserhöhung, die 2,5 Jahre niedriger sein soll als die aktuelle Inflationsrate. Das heißt weniger als 1,7%. Die Verleger wollen also nicht über einen Gehaltsplus, sondern über ein Minus reden. Das machen wir nicht länger mit. Seit dem Jahr 2000 gab es für uns Journalistinnen und Journalisten keine Tarifrunde, die ohne Reallohnverzicht ausgegangen ist. Die Verleger haben uns Urlaubstage gestrichen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld gekürzt, die Berufsstaffel verändert, damit sie sparen und gleichzeitig die Arbeit immer mehr verdichtet. Das wollen wir nicht mehr. Diesmal werden wir um mehr Geld kämpfen. So wie es uns die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen soeben erfolgreich vorgemacht haben. Applaus viele Kolleginnen und Kollegen vor allem im Süden Deutschlands streiken, beispielsweise bei der Stuttgarter Zeitung. Das haben etliche von uns von der HAZ, der Neuen Presse und der Braunschweiger Zeitung am Mittwoch vergangener Woche auch getan. Wir hatten eigentlich vor, heute am 1. Mai wieder zu streiken. Warum tun wir das nicht? Weil ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns die Arbeit heute wert seid. Weil wir eine vernünftige Berichterstattung über den 1. Mai sichern wollen. Weil wir wollen, dass ihr an unserer Seite steht. Redakteur oder Redakteurin zu sein, ist heute längst kein Traumberuf mehr. Die Anforderungen werden größer, das Personal wird knapper und die Bezahlung hinkt hinterher. Junge Kolleginnen und Kollegen haben versucht, den Verlegern die Folgen zu erklären. Sie sind, wie wir alle, im Journalismus aus Leidenschaft. Aber sie müssen auch davon leben können. Sie brauchen nicht ein Praktikum nach dem anderen, sondern eine Perspektive. Sie brauchen Jobsicherheit, keine befristeten Verträge. Denn sonst wandern sie ab, beispielsweise in Pressestellen, die sie besser bezahlen. Nehmen Sie unseren Idealismus nicht für selbstverständlich, war die Warnung der Jungen an die Verleger. Versuchen Sie nicht länger, den Journalismus kaputt zu sparen, sonst müssen Sie bald allein an Ihrer Zukunft schrauben. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, unterstützt uns. Schickt Protestresolutionen an den Verlegerverband, schreibt Leserbriefe an eure Zeitung. Unser Tarifkampf ist auch ein Kampf für die Zukunft der Zeitung. Ein Kampf für Qualität statt bloßer Effizienz. Ich danke euch allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Hiermit beende ich meine Pause und nehme wieder Block und Bleistift und damit den Dienst an einem Feiertag auf. Der bringt uns übrigens einen Zuschlag von 76,70 €, unverändert seit 1980, da waren es nur 150 Mark. Wir sind mehr wert. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Vera König. Und sie hat recht, lasst euch das von jemandem ja sagen, der selber Journalist ist und jetzt in einer Pressestelle arbeitet, nämlich bei der GEW. Herzlichen Dank bis hierhin. Und das Schlusswort hat der Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes in der Region Hannover, Werner Preisner.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gebeten worden, zu einem weiteren Tarifkonflikt etwas zu sagen. Das will ich auch gerne tun. Es geht um das Bauhauptgewerbe und die Kollegen brauchen unsere Unterstützung. Obwohl die Bauaufträge durch die Decke knallen, wollen die Arbeitgeber in der diesjährigen Bautarifrunde nur mit lächerlichen Erhöhungen die Kollegen abspeisen. Sie klagen über Fachkräftemangel, lassen aber ihre Azubis die Fahrtkosten zur Berufsschule oder Internatskosten selbst bezahlen. Und lassen Bauarbeiter oft stundenlang unbezahlt zur Baustelle fahren. Sie verweigern sich gegenüber der Einführung eines 13. Monatsgehalts und eine zügige Angleichung der Tarife von Ost- an die Westlöhne. Und das nach 23 Jahren deutscher Einheit. Die Kolleginnen und Kollegen vom Bau haben die Schnauze voll. Am 23. April ist die IG Bau bei den Tarifverhandlungen so weit gegangen, hat das Scheitern erklärt. Ab dem 7. Mai wird jetzt geschlichtet. Scheitert die Schlichtung, dann gibt es im Bau Bambule. Da schmeißen die Bauleute die Arbeit hin. Basta! Alle, die von euch am Bau arbeiten, dazu sind wir aufgefordert, die darauf hinzuweisen und die Schlichtung vor Ort unterstützen wollen, sollen sich bei der IGBAU oder bei ihren Betriebsräten melden. Die Kollegen sagen zu Recht, es ist nicht nach den Jahren der Krise und Zurückhaltung an der Zeit, dass die Beschäftigten endlich wieder an den hervorragenden Entwicklungen der Branche profitieren. Die Kernforderungen sind 6% mehr Einkommen und eine überproportionale Erhöhung der unteren Einkommen. Einstieg in ein volles bundesweites 13. Monatsgehalt und drittens fordert die IG Bau verbindliche Schritte auf dem Weg zur Angleichung des Einkommens Ost an West, endlich nach fast 30 Jahren deutscher Einheit. Die Arbeitgeber haben sich über 5 Verhandlungstage verweigert. Sie verhandeln wie in Krisenzeiten Blockade statt Wertschätzung. Die Verhandlungen sind gescheitert. Jetzt muss der Schlichter sprechen. Wenn es aus der Schlichtung nichts wird, dann werden die Kollegen von der IG BAU streiken. Und ich denke, die IG BAU wird hier nicht locker lassen. Darauf müssen sich die Arbeitgeber einstellen. Und wir, die Kolleginnen und Kollegen der DGB-Gewerkschaften, lasst mich das abschließend sagen, werden unsere solidarische Haltung den Kollegen auch gegenüber deutlich machen. Genau wie den Journalisten hier heute vom 1. Mai vom Trampratz. Wir wünschen vollen Erfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits in den letzten Jahren haben wir nicht nur am 1. Mai davor gewarnt, dass sich nationalistisches Gedankengut, rechtspopulistische Einfältigkeiten und Hasstiraden gegen alles Fremde in ganz Europa auf den Weg gemacht haben, die zu einer bedrohlichen Entwicklung erstarkt sind. Weiterhin durchziert die Spur des Rechtspopulismus Europa und ist nicht nur in Osteuropa, hier jedoch verstärkt vorzufinden. Und diese Entwicklung ist, weiß Gott, nicht gestoppt worden. Zwar konnte ein Wahlsieg von Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich verhindert werden, was zumindest die vollmundige Androhung, dass auch Frankreich die Europäische Union wie das Vereinigte Königreich verlassen würde, ad absurdum führte. Aber damit ist der rechtspopulistische Prozess weder gestoppt noch gebremst worden. Das Wahlergebnis in Ungarn mit einem noch gestärkten Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei macht betroffen. Insbesondere dann, wenn man weiß, wie er dieses Ergebnis eingefahren hat. Mit knapp 50% der Stimmen verfügt er im Parlament über eine Zweidrittelmehrheit. Das ist zum einen das Ergebnis von gezielten Manipulationen und Veränderungen des ungarischen Wahlrechts. Zum anderen setzt er auf Ressentiments gegen das Fremde mit antisemitischen Untertönen. Er hat die Flüchtlingskrise für seine Zwecke instrumentalisiert, obwohl kaum geflüchtete Menschen in Ungarn leben. Im Gegenteil. In Ungarn gibt es kein Einwanderungs-, sondern ein Auswanderungsproblem. 800.000 Ungarn haben seit Orbáns Amtsantritt vor 2010 das Land verlassen, um in anderen Ländern Europas bessere bezahlte Jobs zu finden. Ähnliche und vergleichbare Entwicklungen vollziehen sich auch in anderen osteuropäischen Ländern. Und diese Vorgehensweise zeigt Parallelen auf. Überall dort, wo diese Politik in den nationalen Regierungen der Länder angekommen ist, verzeichnen wir zunehmend Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz und der Presse. Insofern ist der Bericht der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, der vor 5 Tagen mehr als erschreckend, und er sollte uns alarmieren. Danach sind Journalisten weltweit bedroht und die Situation in Europa habe bezüglich der Pressefreiheit deutlich verschlechtert. Besonders gelte das für die EU-Länder Malta, Tschechien, die Slowakei und Serbien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr haben wir vor dieser Stelle die Freilassung des Weltjournalisten Denis Yücel gefordert. Und es war für viele Tausende, die an seiner Seite standen, eine große Freude, als wir davon erfuhren, dass Denis Yücel nach über einem Jahr im Hochsicherheitsstraf Silifri in Istanbul, davon über 10 Monate in Isolationshaft und ohne Anklageschrift entlassen wurde und nach Deutschland ausfliegen durfte. Aber damit ist in keinster Weise das Problem gelöst. Zum einen steht ihm persönlich die Gerichtsverhandlung in der Türkei noch bevor und ihm drohen 15 Jahre Haft. Und zum anderen ist das Problem der fehlenden Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei, weiß Gott, nicht behoben. Unzählige Journalisten sitzen nach wie vor in Gefängnissen ein. Zuletzt verurteilte letzte Woche ein türkisches Gericht in Istanbul 14 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet zu teils langen Haftstrafen. Darunter der Herausgeber Akin Atalay. Er wurde zu 8 Jahren, 1 Monat und 15 Tage Haft verurteilt. Chefredakteur Murat Sabunku und Investigativjournalist Ahmet Sik zu je 7,5 Jahren. Die Ulmer Journalistin Masal Tolu darf die Türkei nicht verlassen. Sie befindet sich in einem Zustand, der in gewisser Weise einer nationalen Geiselnahme droht und wartet auf einen fragwürdigen Prozess und auf ein fragwürdiges Urteil. Und wenn das nicht schlimm genug wäre, dann marschiert zeitgleich die Türkei unter völliger Missachtung des Völkerrechts in die syrische Stadt Afrin ein und Deutschland liefert seit Beginn der militärischen Offensive in Syrien Kriegswaffen in die Türkei im Wert von 4,4 Millionen Euro. So die Anfrage einer parlamentarischen Anfrage aus dem Deutschen Bundestag. Wir fordern den Stopp von Rüstungsgeschäften mit der Türkei und die sofortige Freilassung aller inhaftierter Journalisten in der Türkei. Trotz all dieser Ereignisse lassen wir uns nicht beirren und halten wir an der Europäischen Union fest. Europa ist geschichtlich nach wie vor das größte Friedensprojekt. Jede Form von nationaler Abschottung stellt eine völlige, inakzeptable Missachtung unserer Geschichte dar. Keine Frage, es gibt auch Fehlentwicklungen in Europa, die es gilt zu überwinden. Europa ist aber und bleibt eine Erfolgsgeschichte, für die es sich weitergehend zu engagieren lohnt. Hier entstand nach einer endlosen Zeit von Kriegen eine Friedensordnung in Zentraleuropa, die seinesgleichen nach wie vor sucht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber diese gefährlichen Entwicklungen gibt es nicht nur in den Ländern Europas, sondern auch hier in Deutschland. Die Gaulands, Weidels und Co. sitzen nicht nur in den Landesparlamenten, sondern auch im Deutschen Bundestag. Erstmals nach 1945 ist mit der AfD eine offene rechtspopulistische, offene rassistische und fremdenfeindliche Partei in den Deutschen Bundestag eingezogen und benutzt das Parlament als ihre politische Bühne. Viel zu viele, darunter auch Arbeitnehmer und Gewerkschafter, sind diesen Vereinfachern und Rechtspopulisten bei den Wahlen auf den Leim gegangen. Und was sich da jetzt im Bundestag abspielt, ist teilweise unglaublich. Ich möchte an einem Beispiel aufzeigen, was sich dort abspielt. Da setzt die AfD bewusst auf Provokation. So hat eine Anfrage im Bundestag zum Thema Behinderte in Deutschland weithin Empörung ausgelöst. In einer kleinen Anfrage vom 23. März wollten AfD-Bundestagsabgeordnete von der Bundesregierung wissen, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe, und zwar insbesondere durch Heirat innerhalb der Familie. Daran schloss sich die Frage an, wie viele dieser Fälle einen Migrationshintergrund hätten. Die Verknüpfung von Behinderung mit Inzest und Zuwanderung löst in Politik und Gesellschaft breite Empörung aus. In einem beispiellosen Schulterschluss gegen die AfD haben die Sozialverbände aus ganz Deutschland dagegen protestiert und eine gemeinsame Zeitungsanzeige geschaltet. Darin heißt es: Wir rufen die Bevölkerung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche Menschen- und Lebensfeindlichkeit zu stellen, heißt es in der Anzeige von 18 Organisationen, die am vorletzten Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen. Als Warnruf schalteten die Sozialverbände nun diese Zeitungsanzeige, in der sie sich entsetzt über das Vorgehen der Rechtspopulisten äußerten. unter der Überschrift »Es geht uns alle an«. Wachsam für Menschlichkeit heißt es darin. Die Fraktion der AfD erkundigt sich vordergründig nach der Zahl behinderter Menschen in Deutschland, suggeriert dabei jedoch in bösartiger Weise einen abwegigen Zusammenhang von Inzucht, behinderten Kindern, Migrantinnen und Migranten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und es ist ein gutes Beispiel, wie man konkret mit derartigen Provokationen umgehen kann. Keine Frage, man muss sich nicht bei jedem Infostand der AfD zu einer Gegendemonstration aufraffen. Aber wenn hier, wie geschehen am 2. Dezember 2017, diese Partei in Hannover einen Bundesparteitag abhält, dann sind wir auf der Straße und zeigen Flagge. Und es war doch eine großartige Demonstration und Kundgebung mit nahezu 10.000 Teilnehmern, die friedlich, aber glasklar deutlich gemacht haben, dass wir diese Typen in unserer Stadt nicht haben wollen. Und insofern werden wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch am 2. Juni in Goslar dabei sein, wenn es gilt, Nazi-Aufmärsche und Aktionen der Rechtspopulisten in ihre Schranken zu weisen und uns an der Gegenveranstaltung der demokratischen Kräfte beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt dabei. Wir zeigen klare Kante, denn wir stehen für eine weltoffene, tolerante und vielfältige Gesellschaft. Rechte Populisten versuchen ein Klima der Unsicherheit und Angst als Nährboden für Fremdenfeindlichkeit zu schaffen. Dieses Phänomen zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und weltweit. Wir können, wollen und werden das nicht tatenlos hinnehmen. Wir sagen klipp und klar, nicht mit uns. Unsere Geschichte verpflichtet uns zum Handeln gegen Krieg und Intoleranz, gegen Rassismus und Antisemitismus. Es bleibt dabei. Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität, kein Platz für Nazis und Rechtspopulisten. Und deshalb demonstrieren wir am 1. Mai für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dennoch bist du jetzt noch nicht dran. Ich möchte, bevor die Versammlung geschlossen wird, mich bei allen Mitwirkenden der Kundgebung und der Veranstaltung recht herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei allen Rednern, Oberbürgermeistern Stefan Schostock, den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaftsjugend, unserer Hauptrednerin, unserer Kollegin Marlies Thepe von der GEW und unserer natürlichen Gebärdendolmetscherin für ihren Einsatz. Habt herzlichen Dank. Ich bedanke mich allerdings auch bei allen zupackenden und helfenden Händen, ohne die dieses Fest gar nicht stattfinden kann. Bei den vielen ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen der Einzelgewerkschaften und des DGB. Stellvertretend möchte ich neben meinen beiden Kolleginnen Steffen Holz und Jana Sundermann auch das ganze DGB-Team erwähnen, das die Hauptlast dieser Mai-Veranstaltung zu tragen hatte. Ich bedanke mich bei der Bühnentechnik, den Kolleginnen und Kollegen, die beim Bühnenzelt Auf- und Abbau tätigen, bei den Freundinnen und Freunden vom Pavillon, bei den Vereinen, Verbänden, politischen Parteien, bei den Kirchen und bei der Kinderbetreuung tätigen Akteurinnen und Akteure. Bei den Helferinnen und Helferinnen, die für das leibliche Wohl sorgen, den Helfern und Ordnungskräften der Stadt und Polizei, den Rettungskräften, die für die Veranstaltung im Einsatz sind, für die medizinische Versorgung und letztendlich auch für unseren Schutz. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Hannover, der Hannoverschen Stadtreinigung von AHA, die heute Abend nach dem Abbau hier sauber machen. Letzte Bemerkung soll nicht falsch verstanden werden, zusätzlich extra Müll zu produzieren nach dem Motto, es macht ja jemand weg. Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss bin ich gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass um 12.30 Uhr im Zelt der IG Metall eine Talkrunde stattfindet, die sich mit den erfolgreichen Ergebnissen der Betriebsratswahlen 2018 beschäftigen wird. Das wird spannend, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ich wünsche uns nun allen ein schönes Maifest und viel Spaß und bei den Freunden bei Marsala auf dem Kampfplatz. So, und jetzt...
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wir schließen die Kundgebung. Herzlichen Dank. Noch einen wunderschönen 1. Mai auf der Bühne. Hier geht es gleich weiter mit Musik. Marsala!